Moin moin und ein hyperbullisches Willkommen zu einem neuen Interview bei 21. Heute treffen wir uns hier zur Blockzeit 674917 und mit dabei habe ich den Fab. Hi Fab.
Hi hi.
Und den Max, den ich neulich ja schon als Datenschutzbeauftragten des deutschen Bitcoin Space angekündigt habe. Aber heute kann ich ihn, glaube ich, als Podcasting-Kollegen ankündigen, denn er hat neulich gerade den Join the Wasabi Cast Podcast gestartet. Und was das ist und was er da so macht, etc., das erzählt er uns jetzt vielleicht gleich mal selber. Hi Max.
Ja, servus Jungs, freut mich endlich mal wieder hier bei 21 mit dabei zu sein. Ihr macht super geilen Content. Und schon allein der Fakt, dass ihr mit der Blockzeit anfangt, bin ich ja als Timechain-Maximalist absoluter Fan von und sehr überzeugt.
Selbstverständlich. Ja, Max, erzähl mal kurz ein bisschen was zu dem Join the Wasabi-Cast Podcast. Ich habe gestern gerade eure neue Folge mit Nadav Kohn und Chris Stewart gehört und muss sagen, mir hat danach echt schwer der Kopf geraucht.
Sehr gut. Mission Success. Ja, also der Join the Wasabi-Cast Podcast ist ein neuer Podcast, wo ich angefangen habe. Ziel ist quasi hier, über alles Free Software und Privacy Tech zu reden, vor allem eben mit einem Bitcoin-Fokus. Also der Name ist vielleicht ein bisschen irrtümlich. Wasabi-Cast sind zwar die an Wasabi mitarbeiten und es nutzen, aber letztendlich geht es hier um viel mehr als nur Wasabi, sondern wirklich Bitcoin-Privacy in-depth mit all den Leuten, die hier wichtig mit dabei sind und gigantische Fortschritte machen. Und wie gesagt, die letzte Veröffentlichung war dieser Shortbits-Podcast. Die Jungs mit Shortbits, also Nadav Cohen und Chris Stewart, machen gigantisch geile Arbeit im Lightning-Netzwerk mit diesen Discrete Lock Contracts. Das sind wirklich radikale Pioniere, wo das Gespräch wirklich ganz toll war.
Ja, fand ich auch sehr erhellend. Ich glaube nur, ich werde mir das noch mindestens ein oder zweimal anhören müssen. Das war sehr, sehr dense und technisch ja auch eher fortgeschritten.
Ja, das stimmt. Aber ich meine, das ist der wichtige Content. Deswegen ist es ja aufgenommen, man kann es sich mehr als einmal anhören. Und vor allem auch, was wir machen mit dem Join the Wasabi-Cast Podcast, das ist der erste Podcast, den ich mache, den ich weiß Gott, wie viele 100 Episoden hochgeladen habe, wo ich Editing oder wo der Podcast geeditet ist. Das ist ein gigantischer Fortschritt, hat mich nur 4 Jahre oder so gebraucht. Aber jetzt heißt das, wir haben so eine circa 1,5-2 Stunden langes Gespräch, das als Hauptepisode hochgeladen wird, zum Beispiel Episode 5.0. Aber wir hauen dann 7 kleine Highlights von diesem Podcast in circa 2 bis 5 Minuten, veröffentlichen wir dann täglich als quasi Trailer oder Teaser die Woche davor. Und so haben wir eben zum einen wirklich das In-Depth-Gespräch, wo du eine Stunde lang wirklich ins Rabbit Hole richtig tief eintauchen kannst. Und natürlich werden sich die wenigsten Leute das von Anfang bis Ende anhören. Ja. Aber wir bekommen dann auch diese gut verdaulichen, kurzen Highlights von den wirklich goldenen Stücken, die gesagt werden, gibt es dann auch nochmal als Extra-Happen.
Ja, das finde ich auch durchaus eine gute Idee. Wir machen das ja immer bei uns im Nachhinein so. Aber als Hinleitung auf die kommende Episode finde ich, das ist wirklich eine gute Idee und macht Lust auf mehr. Also mir gefiel beispielsweise auch die Episode mit Dan ganz gut, wo ihr über das neue UI von Wasabi 2 gesprochen habt. Das fand ich sehr interessant. Und ja, vielleicht gehen wir da ja auch mal ein bisschen drauf ein. Wasabi 2 interessiert vielleicht auch den einen oder anderen hier.
Ja, also Wasabi ist mal ganz allgemein eine Bitcoin-Wallet, ja, die aber einen ganz großen Fokus auf Bitcoin-Privacy hat. Und die Vision von diesem ganzen Projekt war schon immer, Bitcoin-Privacy nutzerfreundlich zu machen. Ja, also dass es halt einfach funktioniert. Ja, und dass du keine Ahnung als Nutzer keine Ahnung haben musst, was eigentlich under the hood da so alles wilde Sachen passieren. Und ich sag mal, Wasabi hatte bisher so 3 große Epochen. Die erste Epoche war Hidden Wallet, das war so der Proof of Concept. Da hat sich Adam Fisker einfach mal hingehockt und gesagt, lass mal einfach einen verrückten neuen CoinJoin-Algorithmus bauen und mal schauen, wie der irgendwie funktioniert. Ja. Und das ging dann auch, aber war eine ganz schreckliche Software. Also haben ganz, ganz viele Sachen noch gefehlt. Und dann ging es so in die nächste Epoche und das war quasi eine Bitcoin-Privacy-Wallet, die schon ganz viel richtig macht, wo aber immer noch die Power-User quasi im Fokus stehen, wo ein neuer Bitcoin-User, der noch nie eine Wallet aufgemacht hat, wahrscheinlich voll überfordert ist, Aber den Trade-off haben wir damals noch gut gemacht, weil ja, es war einfach noch early und wir mussten noch ganz, 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 ganz viel weiterarbeiten. Aber nichtsdestotrotz, hier haben bereits schon ein paar coole Sachen wirklich einfach nur magisch funktioniert. Zum Beispiel die Tor-Integration. Unglaublich stark. Wasabi hat ganz, ganz viele unterschiedliche Tor-Identitäten, die parallel im Hintergrund laufen und sich zu all verschiedenen Parteien im Bitcoin-Netzwerk anonym verbinden. Das hat alles funktioniert, magisch, ohne Benutzerinteraktion. Einfach sobald du Wasabi installiert und gestartet hast, warst du auf einmal ein Tor-Power-User. Und das war echt cool. Aber so Sachen wie zum Beispiel der Coinjoin war noch sehr clanky und der Coinjoin-Algorithmus an sich hat nicht wirklich funktioniert. Und es war nicht der Default, sondern die Nutzer mussten wirklich explizit auf Ich will jetzt Coinjoin drücken und mussten dementsprechend erstmal wissen, was die Probleme in Bitcoin Privacy sind und dass dann der Coinjoin diese Probleme lösen kann, was es halt wirklich nur für Power-Nutzer gemacht hat. Und deswegen sind wir jetzt gerade so dabei, die dritte Epoche zu starten, Wasabi 2.0 oder 2.0. Und das ist ein, quasi, wir wollen diesen Privacy by Default, diese Privatsphäre als Standardeinstellung für jeden Nutzer, noch weiter verbessern, unter anderem eben mit dem Benutzerinterface. Also eine komplett neue grafische Oberfläche, die wirklich richtig sexy aussieht, und die es viel einfacher machen soll, dass jede Transaktion wirklich privat ist, im Bitcoin-Netzwerk. Und es ist eine ganz große Arbeit, aber ich glaube, die Jungs, die dran arbeiten, die machen das schon ganz ordentlich.
Ich entdecke da durchaus auch Parallelen zu dem, was wir bei BTC Pay gerade anfangen, weil ähnlich wie du es auch über Wasabi beschrieben hast, so die technischen Grundfunktionalitäten, also das unter der Haube ist alles da, aber jetzt geht es im nächsten Schritt darum, das nochmal wirklich zu überdenken und vor allem zu überarbeiten, wie man es denn nach außen an den Nutzer weiterreicht und eben halt zugänglicher und intuitiver macht, ne? Weil die Nutzung dieser Features eben einfach auch eine sehr große Rolle dabei spielt, ob so etwas dann wirklich wie intentioniert funktioniert und damit dann halt eben auch so Dinge wie Privatsphäre schützend funktioniert, ne?
Ja, ganz genau. Das ist so wichtig, gell? Weil du kannst das tollste Werkzeug haben, das ganz viele magische Sachen machen kann. Aber wenn niemand weiß, wie er das Werkzeug bedienen soll, intuitiv, ohne erstmal 100 Seiten Anleitung zu lesen, dann bringt das Werkzeug auch nichts. Oder, naja, das Werkzeug bringt einiges für die Leute, die sich die 100 Seiten Anleitung durchlesen und Stunden investieren. Aber letztendlich wollen wir, dass viel, viel mehr Leute diese Bitcoin-Werkzeuge nutzen. Und dementsprechend sollten sie so intuitiv und so einfach wie möglich sein. Aber halt hier immer mit dem Trade-off. Na, weil wenn es zu dumm ist und einfach nur wichtige Fakten rauslässt, na, dann ist das ja auch nicht das Richtige. Sondern es muss hier das ist so eine ganz genaue Balance zwischen, wie einfach soll es sein, wie naiv soll es sein, ohne dass wir all die wichtigen, ja, die wichtigen Teile rauslassen. Und das ist wirklich nicht einfache Arbeit.
Ja, es gibt ja auch so verschiedene Phasen in der Softwareentwicklung und jetzt so aus Nutzersicht würde ich über Wasabi auch sagen oder die erste Version auch sagen, dass man da auch so ein bisschen an so eine Art Limit gekommen ist, was das Interface anging, weil irgendwann kam beispielsweise ja dieser Multi-Wallet-Modus dazu, wo ihr dann so in mehreren Reitern Dinge angezeigt habt und sobald man da irgendwie zwei oder drei Wallets drin hatte, da wurde es dann auch schnell leicht unübersichtlich, ne? Und all solche Dinge gilt es dann halt nach einer gewissen Zeit auch wieder zu konsolidieren, sich Gedanken zu machen, okay, ist das jetzt noch der richtige Modus, in dem wir hier unterwegs sind oder wie können wir das halt wieder besser machen? Und was ich jetzt so interface-mäßig von Wasabi 2 als Screenshots gesehen habe, das macht sehr viel Lust auf mehr. Was würdest du denn sagen, sind so die Dinge, die für dich so im Fokus stehen aus Nutzersicht? Was sind da so die bahnbrechenden Neuerungen, die kommen werden?
Ja, ganz klar. Ich glaube, da hat jede Software ein bisschen das Problem, dass man irgendwann diesen Feature-Creep hat, sondern dass immer neue Funktionen dazukommen und man immer noch mehr Nutzeroberfläche schreiben muss, die all diese Funktionen nutzt. Und das ist schon wirklich schwierig. Vor allem eben bei diesem Multi-View. Zum Beispiel das ursprüngliche Wasabi-Interface hatte diese Tabs, ne, wie der Browser quasi, wo man verschiedene Tabs aufmachen kann und dann neben denen klickt, aber dann im Hauptfenster immer nur der Content von einem Tab gezeigt wird. Und das hat super funktioniert, wenn es nur eine Wallet war. Ja, weil da hatte man halt einen Send-Tab, einen Receive-Tab, einen Coinjoin-Tab, einen History-Tab und das war's. Ja. Aber dann haben wir gedacht, ja, es wäre auf jeden Fall, also wir brauchen, dass man mehrere Wallets gleichzeitig laden kann und gleichzeitig Coinjoin kann. Das ist ein super wichtiges Feature, das wollen wir bauen. Da war ich einer der Leute, die ganz aktiv waren hier. Nicht nur dieses Feature, aber ganz viele dieser tollen Features in Wasabi 1.0 mit einzubauen. Aber das Problem war dann eben, dass die Benutzeroberfläche gar nicht mehr mitgespielt hat. Auf einmal hast du drei verschiedene Send-Tabs, wenn du drei Wallet geladen hast. Das ist super schwierig und wir hatten ganz viele Diskussionen darüber, wie wir das intuitiv machen können. Sollen wir vielleicht einen Farbcode dahinter machen? Jede Wallet hat eine unterschiedliche Farbe, aber dann sieht es auf einmal ganz bunt aus und ganz komisch. Oder dann vielleicht können wir die Tabs komplett wegnehmen und was ganz anderes mitmachen. Aber letztendlich, ab einem gewissen Punkt macht es einfach keinen Sinn mehr, das existierende Interface so zu bearbeiten, dass die allen neuen Feature mit eingebaut werden können. Mhm. Und irgendwann muss man einfach diesen Cut machen und sagen, wir fangen von komplett vorne an, wir schreiben eine komplett neue Benutzeroberfläche mit all dem, was wir gelernt haben über die letzten 2 Jahre, plus mit all den Features, die wir jetzt neu mit dazu machen können. Wie können wir es jetzt komplett neu umdenken? Und das ist super spannend.
Was wäre denn dein Lieblingsfeature, was da jetzt dazu kommt?
Ich glaube, meine Lieblingsänderung in der Benutzeroberfläche ist, dass der CoinJoin-Tab komplett wegfällt. Und der Grund dafür ist, weil wir die CoinJoin-Funktion oder den CoinJoin-Algorithmus komplett neu überarbeitet haben. Und das ist der Grund, warum ich super, super bullish bin. Das Ganze heißt jetzt Wabi-Sabi. Und hat viele neue, coole Änderungen, aber was es mit sich bringt, ist, dass wir Coinjoins mit unterschiedlichen Summen machen können. Bisher war der Coinjoin immer so, dass jeder Nutzer die gleiche Summe mit einbringen muss, mindestens 0,1 Bitcoin. Und jeder Nutzer bekommt am Ende von diesem Coinjoin genau 0,1 Bitcoin, die relativ anonym sind. Aber das Problem war eben, jeder musste die genau gleichen Summen bekommen. Und das heißt, ganz viele Sachen waren nicht möglich, wie zum Beispiel eine Zahlung zu machen in einem CoinJoin. War nicht benutzerfreundlich, weil du kannst nur Zahlungen machen, die genau 0,1 Bitcoin wert sind. Und wie oft willst du eine Zahlung mit genau 0,1 Bitcoin machen? Das war super doof. Oder zum Beispiel, dass jeder Nutzer mindestens 0,1 Bitcoin haben muss. 10 Millionen Satz ist ein riesiges Vermögen. Nicht jeder hat das. Und nicht jeder will so viel Geld auf eine Hot Wallet tun. Und diese zwei Sachen an sich haben wir mit Wabi-Sabi fundamental verbessert. Das heißt, jeder Benutzer kann jetzt irgendeine Summe in seinen CoinJoin mit einbringen. Es gibt keine Minimumsumme mehr, diese 0,1. Und auch nicht jeder Nutzer wird genau diese 0,1 zurückbekommen. Jeder Nutzer kann eine Vielzahl von unterschiedlichen Werten zurückbekommen in diesem CoinJoin. Und das hat ganz viele tolle Auswirkungen, eben dass viel mehr Leute jetzt den CoinJoin gemeinsam nutzen können, um ihre Bitcoin-Transaktionen zusammenzubringen. Das hat ganz viele coole Auswirkungen.
Cool, dass du selber darauf eingehst, weil das wäre auch eine meiner Fragen gewesen zu der Denomination der CoinJoins. Weil ich glaube, gerade auch mit dem Preisanstieg ist jetzt diese 0,1 Bitcoin-Hürde auch halt sehr, sehr hoch geworden, ne? Weil dann sprechen wir gleich schon wieder über irgendwas bei knapp 5.000 Euro und das schreckt natürlich Leute auch ab. Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, wie ihr das denn nun macht, dass jeder quasi seine Wunschdenominierung da mitbringen kann?
Ja, das war ein kryptografisches Problem. Weil der ursprüngliche CoinJoin-Algorithmus, der Zero-Link-CoinJoin, nutzt Chaumian-Blind Signatures, also diese blinden Signaturen, die ganz alt sind in der kryptografischen Theorie. Also das erste Blind Signature Scheme wurde umgesetzt in zum Beispiel Chaumian eCash. Das war eine sehr frühe Kryptowährung quasi, wo diese Kryptografie bereits genutzt hat. Und wir haben die genau gleiche Krypto genutzt. Aber das Problem war eben hier, dass es auf kryptografischer Ebene nur so funktioniert, wenn jeder Nutzer genau gleich viel Geld hat. Sonst konnten wir nicht prüfen, dass ein Nutzer betrügt. Dass er zum Beispiel nur 0,01 Bitcoin einzahlt, aber dann sagt, er hat 0,1 Bitcoin. diese kryptografische Verifizierung, dass auch jeder nur wieder die Bitcoin ausgibt, die er auch in den CoinJoin mit eingebracht hat, hat nur funktioniert, wenn jeder die gleiche Menge hat. Und was wir jetzt nutzen, ist eine andere Kryptografie, die relativ neu ist, aber sehr, sehr gut peer-reviewed ist und etabliert und hoffentlich funktioniert. Aber witzigerweise, das ist die gleiche Kryptografie, die Signal, die Chat-Applikation nutzt in den Gruppenchats. Das Ganze heißt Key Verified Anonymous Credentials. Und das nutzen wir zusammen mit Patterson Commitments, das ist noch so eine andere kryptografische Magie, um eben das hinzubekommen, dass wir jede Summe an Bitcoin, von einem Satoshi bis 21 Millionen Bitcoin, jede Summe quasi in den CoinJoin mit einbringen können und wieder rausziehen können. Und wir können trotzdem verifizieren, dass niemand betrügt und niemand mehr Bitcoin reintut, als er rausnimmt.
Das klingt ja super gut. Das heißt, ihr ermöglicht Coinjoins eigentlich wirklich absolut für jedermann. Die Gebühren sind dann einfach trotzdem prozentual zu dem, was man reinschmeißt, oder?
Also die Gebühren sind zweifältig. Zum einen musst du immer bedenken, die Bitcoin-Mining-Gebühr. Je mehr Transaktion oder je größer deine Transaktion wird, desto mehr musst du zahlen. Und je mehr Denomination du reintust, desto mehr musst du auch zahlen. Aber letztendlich, selbst wenn du nur eine ganz kleine Summe schickst in einen Output von der Bitcoin-Transaktion, zahlst du trotzdem die Mining-Fee-Anzahl pro Byte, gell, und nicht pro Wert. Das heißt, es lohnt sich ökonomisch nicht, einen Betrag von 100 Satoshis reinzubringen, weil dich kostet es 300 Satoshis, um ihn wieder auszugeben. Ja, das heißt, das macht einfach keinen Sinn. Also das heißt, diese Gebühren müssen immer noch beachtet werden. Der andere Teil sind die Koordinationsgebühren. Es gibt hier eine Partei, die alle Inputs und Outputs von all den Hunderten an Nutzern zusammenbringt, und das ist der Koordinator.
Genau das meinte ich ja.
Ja, um ehrlich zu sein, da sind wir uns noch nicht sicher. Da sind wir aktuell noch im Research, beziehungsweise in der Implementation, oder wir sind noch nicht so weit in der Implementation. Wir arbeiten gerade an anderen Sachen im Wabi-Sabi im Implementation, aber noch nicht an den Fees. Das kommt noch. Da wollen wir noch ein bisschen mehr drüber nachdenken. Es ist ein verdammt schwieriges Problem, aber wir glauben, dass wir diese Fees nutzen können, um gute Handlungen zu incentivieren. Ja, also, dass Leute, die Coins einbringen, die eine hohe Privatsphären-Impact hat, die sollten das Ganze billiger haben. Das sind zum Beispiel Remixes. Ja, also, wenn du einen Coinjoin gemacht hast vor 2 Wochen, ja, und du nimmst diese Münze, die du damals erhalten hast, die bereits sehr privat ist, ja, und du tust sie jetzt in die nächsten Coinjoin rein, dann ist das für all die hunderten Nutzer, die im aktuellen Coinjoin mitmachen, von riesigem Vorteil. Weil auf einmal könnte jeder von denen quasi in diesem ursprünglichen Coinjoin gewesen sein. Und das erhöht das Anonymitätsset gewaltig. Und wir wollen das Ganze so designen, dass eben Leute, die eine Low-Time-Preference haben, ja, also die langsam remixen, die jetzt nicht 100 Bitcoin innerhalb von einem Tag anonym haben wollen, sondern die sagen, okay, das reicht mir, wenn ich jetzt hier ein paar Wochen warte, bevor ich die ganzen Coins wirklich sehr, sehr anonym habe, weil ich will sie sowieso hodlen für die nächsten 10 Jahre, also ist das egal, ne? Und dass diese Leute hier eben einen finanziellen Vorteil haben, das ist sehr viel, also das ist sehr komplex, und deswegen sind wir uns noch nicht ganz sicher.
Ich wollte nur noch kurz eine Anschlussfrage stellen bezüglich der Coinjoins. Max, da muss ich letztens an dich denken, da würde mich deine Sicht sehr, sehr interessieren. Da kam ja der ein oder andere Bericht auf, dass bei Bottle Pay und ich glaube auch bei ein, zwei anderen Bitcoin-Services, dass da teilweise Bitcoins nicht angenommen wurden, die halt irgendwie aus Coinjoins kommen oder aus, ich weiß nicht, ob sogar auch aus anderen Mixing-Services. Dann haben dann ganz viele ganz schnell gesagt, oh nein, es wird bald irgendwie 2 Klassen-Bitcoins geben. Und viele sehen das auch relativ problematisch. Mich würde mal so deine gesamtheitliche Sicht darauf interessieren, ob du da sagst, ist mir egal, spielt keine Rolle. Ich oder die Leute, mit denen ich agiere, müssen sowieso nicht irgendwie auf Exchanges irgendwas umwechseln? Oder sagst du, es könnte doch schon auch ein Problem werden, wenn man das jetzt kategorisch immer ablehnt? Dann gab es ja auch noch Gespräche, dass irgendwie nach 2 Hops danach ist es dann auch wieder okay, was ich auch sehr, sehr seltsam finde. Wie ist da so deine Sicht?
Ja, das ist ein ganz, ganz, ganz schwieriges Problem. Und das betrifft nicht nur CoinJoin-Nutzer. Das ist ein ganz schlimmer Angriff auf Bitcoin an sich. Es ist Zensur von Bitcoin-Transaktionen quasi. Und die sehen wir eben gerade kommen, vor allem von Unternehmen, die sehr eng im Fiat-System noch involviert sind, hauptsächlich eben Handelsplattformen. Und diese Leute sind eben, oder die Unternehmen sind sehr darauf bedacht, die staatlichen Regulierungen auch schön brav zu befolgen, weil sie sonst ihr Bankkonto verlieren. Ne? Und das heißt hier, ja, es ist schwierig. Ich glaube, dass keine Technologie das lösen kann. Das genau gleiche Problem hat Lightning Netzwerk oder Coinswaps oder Monero oder jede andere Privatsphärentechnologie. Das hier ist ein soziales Konstrukt quasi. Wenn Leute denken, dass Privatsein ein Verbrechen ist, dann haben wir ein ganz, ganz großes Problem in der Gesellschaft, das hoffentlich schnell gelöst wird, weil Privatsphäre ist etwas in sich Humanes. Jeder Mensch ist privat. Ich glaube, dass das Problem eben nicht technologisch gelöst werden kann.
Okay, ja, interessant.
Da kommt auch noch mal so ein bisschen dazu, dass Bottle Pay ja ein Unternehmen aus Großbritannien ist und die da, glaube ich, auch noch mal eine andere Sicht drauf haben, beziehungsweise dass da eben gerade auch was Regulierung angeht und als Gateway zum Fiat hin noch mal eine Nummer schwieriger ist. Ne? Aber insgesamt gebe ich Max recht, dass wird mit einer der Angriffsvektoren auf dieses neue Thema sein. Und ich finde es halt schwierig, wenn man, wie in dem Fall jetzt, das Gefühl hat, dass das quasi so vorauseilender Gehorsam ist. Ne? Und ich glaube, Anbieter wie beispielsweise Bottle Pay müssten da mehr in die Offensive gehen, für die freiheitlichen Grundrechte ihrer Nutzer einzutreten und so etwas halt nicht im vorauseilenden Gehorsam zu tun. Also das sehe ich dann viel eher erstmal als Problem.
Absolut, ganz genau. Und ich glaube hier, also zum einen ist das eine riesige Aufgabe des Unternehmers, ja, verteidige deine Nutzer. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das ist auch ein sehr gutes Marketing. Ja, Nutzer wollen verteidigt werden. Nutzer wollen nicht, dass Unternehmen hier sie ausspionieren und so weiter, sondern das soll eine ehrliche und eine aufrichtige Verhandlung sein. Und ich glaube, das sehen wir auch in Bitcoin, weil klar, es gibt ein paar Handelsplattformen, die wirklich den vorauseilenden Gehorsam, wunderschönes deutsches Wort, verbreiten. Aber es gibt zum Beispiel auch das komplette Gegenteil. Beispiel ist Bull Bitcoin von Francis Pouliard, eine kanadische Handelsbörse. Die seit Jahren CoinJoinen all ihren Umsatz mit Wasabi für all ihre Nutzer. Hauptsächlich aus dem Grund, weil sie nicht wollen, dass andere Unternehmen ausspionieren, an welche Nutzer sie die Bitcoin schicken, aber auch natürlich, dass ein Nutzer nicht den anderen Nutzer ausspionieren kann. Und das ist absolut legal. Ich glaube sogar, dass ganz, ganz viele Gesetze das vorausschreiben. All diese neuen GDPR-Gesetze und so weiter, diese Datenschutzgesetze, die sagen ja, dass man die Daten, die sensitiven Daten des Kunden beschützen muss. Ne? Ich glaube, dass es sogar ein sehr gutes legales Argument gibt, dass Unternehmen CoinJoin machen sollten oder müssen sogar. Also von dem her, ich hoffe, dass das einfach aus Logik und Marktdrang in die richtige Richtung geht.
Ja, ich sehe das ähnlich. Und ich finde, an solchen Situationen wird sehr offensichtlich, dass diese neue Welt recht wenig mit der alten eigentlich zu tun hat. Und man für die neue Welt einfach noch keine Regulierung und passende Gesetzgebung etc. hat. Und jetzt versucht man natürlich, um da irgendwie den Brückenschlag zu machen, das, was man kennt, darauf anzuwenden. Aber das passt halt nicht, weil es einfach ein fundamentaler Paradigmenwechsel ist und sich einfach nur super schwer übereinander bringen lässt. Und ich glaube, wir müssen hier nochmal wirklich wieder zurück und from First Principles anfangen, das Ganze neu zu diskutieren und da einen vernünftigen regulatorischen Rahmen zu finden, der nicht auf dem aufbaut, was wir aus der Legacy-Welt schon kennen, weil das ist eh alles abgefuckt.
Ja, ganz genau, auf jeden Fall. Wie gesagt, auf First Principle basierend, hier sind friedliche Nutzer, die zusammen eine Bitcoin-Transaktion machen. Was ist schlimm daran?
Richtig, ja. Gut, damit sind wir vielleicht auch gleich bei einem anderen Thema, über das ich gerne noch mit dir sprechen wollte. Denn ich bekomme in letzter Zeit vermehrt so Nachfragen dazu, wie das bei mir denn aussieht. Jetzt dadurch, dass ich schon ungefähr ein Jahr dabei bin. Also eigentlich ist es jetzt so ziemlich genau ein Jahr her, dass ich meine letzte in Fiat-denominierte Rechnung gestellt habe und ich jetzt auch seit 12 Monaten eigentlich nur noch Bitcoin verdiene. Und da interessieren sich Leute natürlich für, ne? Der Preis steigt, Leute wollen wissen, wie sie vielleicht auch durch Dienstleistungen und ihre Arbeit, ihren Einsatz jetzt auch die guten Sets verdienen können, anstatt dreckiges Fiat. Und das ist bei dir ja ähnlich wie bei mir, Max, ne? Also ich hab mir ja auch damals, als ich diesen Schritt gemacht habe, durchaus ein Vorbild an dir genommen. Erzähl dazu einfach noch mal ein bisschen was. Wie ist deine Sicht da drauf? Verdienst du mittlerweile auch einfach komplett nur noch Bitcoin? Wie machst du das? Wie handhabst du das? All dieses gute Zeug.
Ja, das ist super wichtig, ne? Weil mal, also ganz unterm Strich, du willst mehr Bitcoin haben. Ja? Verrücktes, magisches Internetgeld, gib mir so viel wie möglich. Ne? Das ist das Grundziel. Und jetzt gibt es verschiedene Strategien, wie du dieses Ziel erreichen kannst. Das erste und wahrscheinlich das einfachste, was jeder tut, ist sein Vermögen, das aktuell im Fiat-Geld gespart ist, so schnell wie möglich loszubekommen, weil es ist selbstverständlich, dass dieses Geld dreckig ist und ein Scheißgeld ist und dass Bitcoin millionenmal besser ist. Also so schnell wie möglich all die Fiat-Ersparnisse direkt in Bitcoin umwandeln. Logisch, ne? Das ist der erste Schritt. Aber was machst du dann? Ja, weil jetzt hast du Leute, für die du arbeitest, gell? Da gibst du irgendwelche Güter oder Dienstleistungen und die geben dir Geld dafür. Aber die Leute sind so frech, die schmeißen dir einen Haufen Scheißgeld ins Gesicht. Was soll das? Das geht nicht. Das ist respektlos auf ganz, ganz tiefer Ebene. Wenn ich dir einen wertvollen Dienst gebe, dann will ich auch dafür respektiert werden. Ja, und da will ich dafür dann ein ehrliches Geld bekommen und nicht so ein scheiß Fiat-Geld wie den Euro. Also für mich war das ganz klar, dass dieser Schritt, der muss kommen, weil ich will ja nicht weiter Fiat-Geld haben, nur um dann Bitcoin kaufen zu müssen. Das ist super nervig. Da will ich gar nichts mit zu tun haben. Ich möchte so weit wie möglich aus dem Fiat-Geld draußen sein. Und das heißt selbstverständlich, dass ich nicht mehr im Fiat-Geld bezahlt werden will, weil es dreckig ist. Und die Frage ist dann, wie überzeugst du deine Kunden, dich nicht mehr im Fiat-Geld zu belästigen, sondern im Bitcoin-Geld zu entlohnen? Und für mich die beste Strategie war zu sagen, okay, von jetzt an zahl mir für die Rechnung ein Bitcoin. Und wenn du es nicht in Bitcoin zahlen kannst, weil du noch keine hast, dann ja, Pech für dich, dann will ich 200% haben. Also dann zahl mir bitte 2 Bitcoin wert in Euro, in bar oder auf mein Bankkonto. Weil ich will den Scheiß nicht haben. Ja, und wenn du willst, dass ich hier dein Abfall wegbringe, dann bezahl mich dafür. Und das hat schon mal ganz viel geholfen. Aber leider haben noch nicht alle dem nachgetan. Und dann habe ich gesagt, okay, irgendwann 300%. Ja, oder ich glaube, bei 300% habe ich aufgehört. Aber das war so das Maximum, wo ich an extra verlangt habe.
Ja, du hast es im letzten Interview, was wir gemacht haben, ja so bezeichnet, dass du nicht die Wechselstube für dieses Gummigeld sein möchtest. Und das ist ja auch verständlich, ne? Weil gegenüber all der Dinge, die wir schlecht über Bitcoin hören, muss man ja auch sagen, Fiat-Geld ist das Geld der Drogendealer, das ist das Geld, das Kriege finanziert und das ist das Geld, was einfach unnachhaltig die Umwelt auch zugrunde richtet. Und der Narrativ ist eigentlich genau andersrum, nämlich, dass Bitcoin all das tun soll. Aber in Wahrheit sehen wir, dass genau das mit Fiat-Money passiert.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es passiert unglaublich viel Diebstahl im Fiat-Geld. Der Großteil davon ist strukturell, dass Zentralbanken so viel Geld drucken, wie sie wollen und somit von allen den Ersparnissen klauen. Das ist ganz böse. Das muss nicht sein. Es muss wirklich nicht sein. Es gibt Alternativen. Und naja, wenn jemand von dir klaut, dann verteidigt man sich halt und nutzt Geld, das er nicht klauen kann. Bitcoin. Ja,
das ist ein super guter Punkt, dass man dann Geld nutzt. Also das ist eigentlich der sinnvolle Weg für jeden ist, ne, Bitcoin zu nutzen, weil ihm dann einfach nicht mehr der Value geklaut werden kann. Ich hätte vielleicht noch eine ganz kurze Anschlussfrage, und zwar genau das Gegenteil. Wenn du wieder in der leider noch Fiat-Welt agieren musst, ne, und du musst ja irgendwie auch mal irgendwie was bei Amazon bestellen oder irgendwie was einkaufen, wie handelst du es da? Also nutzt du irgendwie zum Beispiel Services wie jetzt Bitrefill oder so, oder weiß ich nicht, schickst du einem Kollegen Bitcoin und der soll für dich irgendwas in Euros bestellen? Und wie machst du es in einem Supermarkt? Hast du da einfach immer so eine kleine Fiat-Balance, die du halt haben musst, um irgendwie dich über Wasser zu halten? Wie läuft das so?
Also mein Endziel ist, die Anzahl an Sekunden, wo ich Fiat-Geld halte, zu reduzieren. auf so kurz wie möglich. Und weil, wie gesagt, ich will mit dem Scheiß so wenig wie möglich zu tun haben. Aber natürlich, also das erste Ziel ist, ich möchte ja auch die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, denen möchte ich ja auch zeigen, dass ich Respekt vor ihnen habe und dass ich dankbar bin für all die Arbeit, die sie erledigt haben. Ja, und ich will denen nicht Fiat ins Gesicht schmeißen. Nee, das geht einfach nicht. Ja? Und das heißt, als in allererster Linie versuche ich mit den Leuten zusammenarbeiten, die ich auch in Bitcoin bezahlen kann. Weil da habe ich einfach ein besseres Gefühl dabei. Ne? Das wird den Großenkeln von denen eine Weltraumrakete kaufen. Das ist cool. Das ist der erste Schritt. Ne? Such die Leute, mit denen du zusammenarbeiten kannst, die du auch in Bitcoin entlohnen kannst. Das geht super im Cyberspace. Ich arbeite seit Jahren nur noch mit Leuten im Cyberspace, die an Bitcoin interessiert sind. Das ist easy. Aber natürlich im Meatspace, irgendwo musst du dein Fleisch kaufen. Und klar, kannst versuchen, den lokalen Metzger zu überzeugen. Das geht, glaube ich, vor allem gut bei den Bauern auf dem Farmmarkt, auf dem Bauernmarkt. Die sind, glaube ich, relativ gut mit dem Ethos von Bitcoin überstimmt. Und dementsprechend wollen die dann sehr oft Bitcoin haben, vor allem wenn man es denen mal kurz erklärt, was das eigentlich bedeutet. Aber dann auch nochmal gerade zu Themen wie, wo kann ich in großen Läden einkaufen, wie, weiß ich nicht, Amazon, Mediamarkt, Ikea, all das. Es wird sehr, sehr schwierig sein, die CEOs von der Firma zu überzeugen, dass sie Bitcoin zu akzeptieren wollen. Ja, mit denen wirst du nicht ins Gespräch treten. Im Gegenteil zum Bauern. Ne? Mit dem kannst du kurz auf den Hof fahren und quatschen. Das ist was anderes. Ne? Aber das wirst du bei Amazon nicht schaffen. Aber das Tolle ist, all diese großen Unternehmen haben sehr oft Gutscheinkarten. Ne? Und du kannst Gutscheinkarten mit Bargeld kaufen und dann online einlösen zum Beispiel. Und auf die genau gleiche Art kannst du Gutscheinkarten mit Bitcoin kaufen, auch zum Beispiel Bitrefill oder Paxful, und die dann online einlösen. Das ist super. Wie gesagt, du hast ja auch wieder du wirst die Anzahl der Sekunden verringern, wo du Fiat hältst. Das heißt, du siehst ganz genau, okay, ich habe eine Rechnung offen auf Amazon von 130 Euro. Das heißt, ich gehe auf Bitrefill und kaufe für genau 130 Euro einen Amazon-Gutschein, zahle das Ganze mit Bitcoin übers Lightning-Netzwerk, innerhalb von einer Sekunde, doch. Ich gehe direkt auf Amazon mit dem Gutscheincode, tippe den ein, los 130 Euro ein und klicke auf Kaufen. Und bin all die Fiat-Fun-Coupons bin ich wieder los. Das geht super schnell.
Kurzer Einwurf nochmal zu dieser Bauern sind mit dem Ethos von Bitcoin überein und so. Ich hatte neulich gerade eine Anfrage, das kam, glaube ich, auch darüber, dass derjenige wusste, dass ich was mit BTC Pay mache, zustande. Der betreibt einen Hofladen und der wollte halt auch ganz gerne seinen Kunden beim Jahreswechsel darauf aufmerksam machen, dass für ihn jetzt halt Dinge auch einfach durch Inflation teurer geworden sind und dass er ihnen durchaus auch gewillt ist, noch die alten Preise anzubieten, aber dass dann eben halt in Zukunft nur noch sollten sie mit Bitcoin bzw. Satoshis bezahlen. Und das fand ich sehr, sehr sympathisch und mich macht das jedes Mal so froh, solche Stories zu hören, weil das zeigt einfach, dass Bitcoin zum einen weiterhin noch auch als so eine Graswurzelbewegung funktioniert, bei der Leute wirklich dadurch, dass sie ihre Waren, Dienstleistung, Arbeitszeit, wie auch immer anbieten, das einfach auch nachfragen können und damit auch diese zirkuläre Ökonomie aufbauen können. Und ich denke, das ist einfach ein so wichtiger Punkt. Und mir geht da total das Herz auf, wenn ich solche Stories höre. Und ja, also dieser Punkt zirkuläre Ökonomie wird, glaube ich, auch in Zukunft noch ein wichtiger Bestandteil dessen sein, was wir hier eigentlich erreichen wollen. Ne? Weil das kann nicht nur darüber laufen, dass irgendwie alle am Ende reich werden wollen, dadurch, dass jetzt irgendwie auch die ganzen Institutionen kommen, sondern wir müssen das auch irgendwie anders an den Start kriegen. Und wenn man Bitcoin verdient und auch ausgibt, dann merkt man halt, dass es einfach auch eine ganz andere Geschichte ist als das Fiat-Geld. Ne? Wie ist da so deine Erfahrung?
Absolut, nein, ganz klar. Und wie gesagt, nicht nur ist das einfach fundamental Bitcoin die Lösung zu all den Problemen vom Fiat-Geld, es macht auch einfach 1000-mal mehr Spaß. Hey, ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir das noch nicht gemacht haben, aber Jungs, wir haben auf dem Lightning Hack Day oder schon lang davor hatten wir all die vielen Bitcoin-Zapfmaschinen, Bierzapfmaschinen. Ja, du zahlst mit Bitcoin übers Lightning-Netzwerk und dann kommt Bier aus der Zapfmaschine raus. Genial, ne? Hey, wie viele Milchstände gibt es denn an den ganzen Hofläden? Ja, all diese Milchstände, wo man sich frische Milch abzapfen kann, direkt einfach ans Lightning-Netzwerk anschließen. Das Zum ist Beispiel. Genial. Da kriegt der Bauer gleich mal so viel mehr Kunden, weil es einfach witzig ist.
Ja, und du hast ja beispielsweise auch vorhin angebracht, dass du den Leuten um dich rum, mit denen du interagierst, auch kein Fiat-Geld an den Kopf werfen möchtest. Ne? Und genau so können wir es eben auch schaffen, das Ganze zu verbreiten und das dann halt wirklich zu so einem Bottom-up-Ding zu machen, anstatt jetzt irgendwie, dass Leute aus den Nachrichten hören, okay, Bitcoin ist jetzt mehr wert als 50.000 Euro und ich kann mir den eh nicht mehr leisten, ne? Sondern wir müssen halt das Ganze auch greifbar machen und das funktioniert einfach darüber super gut. Zum Beispiel, wenn man mit seinen Freunden anfängt, irgendwie die Essensrechnungen in Sets zu setteln. So einer zahlt das und der Rest chippt dem halt übers Lightning Network die Sets zu. Das funktioniert ja auch gut und so wird das Ganze greifbarer als, ja, ich kaufe hier einmal im Monat meine so und so viel Satoshis und dann hodl ich die bis in alle Ewigkeit.
Richtig, ganz genau. Und das Ganze lässt sich auch verbinden mit dem ursprünglichen Punkt noch, wenn du, oder wie bekommst du das, den Fiat Cash, na, das Kleingeld, was du halt haben musst als Ausgaben, das kannst du super gut verbinden mit Peer-to-Peer-Handlungen. Ja? Überzeugt deine Freunde und Familie, dass Bitcoin geil ist, jeder will mehr Bitcoin haben, du bist der coole Typ mit all den Bitcoin, ja? Die werden alles für dich tun. Ja, und auf einmal kannst du hier deine ganze Family und Friends anheuern, all die Dinge zu machen, die du nicht machen willst, und denen dafür Bitcoin zu geben, ja? Unter anderem Rechnungen zu zahlen. Ja? Geh ins Restaurant, geh richtig fett geil essen. Ja? Okay, stimmt, unsere Meister haben uns leider nicht mehr erlaubt, ins Restaurant zu gehen, aber damals noch in den guten Zeiten, ja, kann super gut essen gehen und du zahlst dann in Bitcoin, fühlst dich wie der Santa Claus hier, der Nikolaus, der den Kindern hier die Bitcoin-Goldmünzen zuwirft. Du bist ein absoluter Gott auf einmal, weil du jedem Bitcoin gibst und du musst kein Fiat mehr halten. Das ist super.
Ja, eine Sache, die ich da auch noch sehr passend finde, ich sehe in letzter Zeit öfter mal den Begriff Agora aufpoppen und da weiß nicht jeder, was mit anzufangen. Ich weiß aber, dass du auch ein großer Freund von diesem Konzept bist. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erläutern, weil das passt ja hier hervorragend rein.
Ja, Agora ist was wirklich ganz toll ist. Es ist eine super angewandte Philosophie der Freiheit. Der Begriff kommt aus dem Griechischen quasi und die Agora ist so eine Mischung aus Marktplatz oder Treffpunkt, wo Leute sich unterhalten und sozial agieren und handeln. Das ist so die Agora an sich. Und in, wann war das, 1970 oder so, hat dann ein freiheitsliebender Denker namens Samuel Edward Corkin der Dritte, SEK3, hat diese Philosophie des Agorismus geprägt. Und das ist eine Verbindung von den drei A's. Und zwar Anarchie, das heißt die Philosophie, dass es keine Meister und keine Sklaven gibt, sondern dass jeder Mensch, jedes Individuum frei ist. Das heißt die Anarchie. Der Agorismus, also die Agora, der Marktplatz, dass diese freien Menschen handeln und miteinander konversieren und neue Dinge basteln. Und das dritte, Action, die Handlung, dass diese Menschen wirklich handeln im Sinne von Sachen tun, Probleme lösen, was Schönes bauen und ein bisschen basteln quasi. All diese Dinge zusammen ist der Agorismus. Und das heißt hier eben, es ist ein sehr ethisches Projekt quasi. Es ist sehr auf Nicht-Aggressivität und kein Diebstahl, kein Mord und so weiter. Und es ist sehr produktiv. Ja, du auf einmal, die ganze Philosophie ist dafür ausgelegt, Probleme zu lösen, ja, und die Situation zu verbessern. Und das Ganze nicht nur alleine zu tun, sondern zusammenarbeiten mit anderen Leuten, die genauso freiheitsliebend denken und ihre Situation verbessern wollen. Und das ist was eben genau das, worüber wir gesprochen haben. Ne? Man geht auf den Hofladen. Der Hofladen ist quasi Agorismus. Ne? Man kauft lokal von den anderen von den anderen Leuten, die produktiv sind, die Probleme lösen, direkt peer-to-peer, und am besten man macht das Ganze über Bitcoin.
Zusammenfassend und um ein aktuelles Beispiel anzubringen, könnte man, glaube ich, sagen, dass diese drei Punkte sich gut darin sehen lassen, wenn man beispielsweise im Lockdown den Friseur für seine Dienstleistungen mit Satoshis bezahlt.
Absolut, ganz genau. Das war der Schwarzmarkt. Ja. Aber um ehrlich zu sein, selbst wenn du einfach nur deine Freunde getroffen hast und sie umarmt hast, war das ebenfalls eine agoristische Handlung. Ja. Also es muss nicht nur hier der finanzielle Handel sein, es ist wirklich auch die menschliche Interhandlung.
Ja, prima. Sehr gut. Feb, hast du noch ein Thema, was du gerne diskutieren würdest?
Nee, ich wollte vorher noch kurz ergänzen, dass mit den Kollegen mal ein paar Satz geben gegen eine Pizza oder was auch immer. Ne? Habe ich auch schon gemacht. Ich habe dann folgendes Problem: Wenn es irgendwann mal andersrum ist, dann sage ich ja, du kannst mich in Satz bezahlen. Ich habe dir ja letztens auch, dann sagen sie, nee. Nee, kriegst du nicht. Nee, hier. Hier nimm meine Euros. Ja? Das ist so ein bisschen das Problem. Ist dann eine One-Way-Street leider, logischerweise.
Ja, das stimmt. Ne? Aber wenn sie so denken, dann warum haben sie nicht schon all ihr Fiat-Geld verkauft?
Ja, weil, das ist die Frage, ja.
Und auch du bist in einer so viel stärkeren Verhandlungsposition, wenn du in Bitcoin bist, ja, weil du hast das magische Internetgeld, was jeder haben will. Ja, du bekommst alles dafür. Das ist eine viel bessere Argumentationsposition, als wenn du der bist, der nur Fiat-Geld hat, ja, und das loswerden will für Bitcoin.
Ja, und wie du vorhin gesagt hast, man kann dann ja auch gut mit Preisnachlass agieren, ne, beziehungsweise den einfordern.
Richtig, genau. Und das geht sogar noch weiter, wenn du deine langfristigen Verträge in Bitcoin denominierst. Na, wenn du jetzt nicht mehr sagst, okay, mein Stundenlohn ist 100 Euro, sondern wenn du sagst, mein Stundenlohn sind 100.000 Satz oder so. Ja, und das ist dann mal für eine Weile so. Ja, das Tolle hier wieder ist, du nimmst dir das Fiat-Risiko komplett raus. Ja, du bist gar nicht mehr am Fiat-Inflationsmarkt beteiligt, sondern nur noch an der Bitcoin-Währung an sich. Das ist auf jeden Fall besser. Aber das Tolle ist auch wieder hier, wie ist deine Argumentationsposition? Weil auf langfristige Sicht geht der Bitcoin-Preis ja immer hoch. Ja, das heißt, was du verdienst, wird immer mehr wert. Ja? Und natürlich, deine Kunden müssen auch zwar nominal das Gleiche zahlen, aber es wird immer mehr wert. Das heißt, früher oder später sind auch deine Kunden vielleicht nicht mehr so zufrieden, dass du auf einmal so viel verlangst, ja, weil einfach Bitcoin mehr wertvoll geworden ist. Aber das Tolle ist, jetzt bist du in einer unternehmerischen Handlung, hast du die Argumentationsposition, dass du sagen musst, okay, schau mal, ich gebe dir jetzt einen Discount, ne, ich gebe dir einen Rabatt und reduziere meine Preise. Deine Kunden werden dich lieben, weil sie kriegen das gleiche Projekt, das gleiche Produkt für weniger Satoshis. Super geil. Ja, das ist tausendmal besser, so wie wir es vorhin von dem Bauern hatte, der gesagt hat, hey, ich muss meine Milchpreise erhöhen. Ja, das ist doch kacke. Jetzt musst du jedes Mal zu deinen Kunden gehen und sagen, hey, kann ich ein bisschen mehr Bitcoin haben? Das ist doof. Nee, sondern wenn du in einer starken Argumentationsposition sein willst, dann klar, beschreib deine Verträge in Bitcoin.
Müssen wir uns nur noch mal überlegen, wie wir dieses Gespräch vielleicht führen, wenn wir uns in 2 Jahren wieder in einem Bärenmarkt befinden sollten.
Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, du kannst ja auch deine Preise wieder erhöhen. Und logisch, das machen Unternehmer ja ständig. Preise sind immer im Wandel. Aber deswegen, das Tolle ist in Bitcoin auf der Makrosicht, der langfristige Trend ist nach oben. Klar, vielleicht geht der Kurs auch wieder runter, logisch, aber hoffentlich nur kurzfristig.
Ja. Okay, dann lass uns doch vielleicht zum Abschluss noch mal so ein bisschen in die Zukunft schauen. Und ich stelle mal relativ ergebnisoffen die Frage, was sind so vielleicht auch neben Wasabi gerade so die Themen, die dich gerade interessieren? Woran arbeitest du? Was ist bei Max jetzt so für den Rest in 2021 los?
Ja, also ich habe mich ja schon immer sehr viel für die Weiterbildung interessiert. Da habe ich mir die letzte Zeit noch mal um einiges mehr Gedanken gemacht, weil wie gesagt, wir haben ja bereits gesagt, es ist cool, mehr Bitcoin zu haben. Ne? Aber das steht in sehr starker Diskrepanz, wie Informationen an sich sind. Ne? Informationen sind nicht rar, sie sind nicht einzigartig. Die Wörter, die ich habe, die kann ich euch geben, ohne dass ich sie selber verliere. Ne? Ich werde die Wörter nicht vergessen, sobald ich sie gesprochen habe, sondern ich habe sie nach wie vor. Das heißt, hier gibt's kein Allokationsproblem mit wer bekommt jetzt dieses Wort, weil es jeder haben kann. Ne? Aber wenn es jetzt mit einem schönen Stück Fleisch ist, zum Beispiel ein leckeres Steak, naja, entweder ist es ich oder Fab ist es. Ne? Aber wir können es nicht beide gleichzeitig essen. Das heißt, hier mal dieses Konfliktpotenzial, wer darf das Steak essen? Ne? Und deswegen gibt es Eigentumsrechte. Ne? Der, wo das Steak gekauft hat, der darf es essen. Und da ist das dann ganz klar geregelt. Aber mit Informationen ist es eben anders. Ne? Wer kann auf die Information zugreifen? Naja, jeder. Und niemand muss wirklich was dafür aufgeben, um die Informationen zu bekommen. Und jetzt ist halt die Frage, wie können wir hier dann trotzdem, oder brauchen wir hier dann überhaupt trotzdem irgendwie einen Markt, einen Tauschhandel für diese Information?
Was würdest du in dem Fall unter Information fassen?
Naja, Wörter, Zahlen, Technologien, Softwarecode, quasi den Logos, all das gesprochene Wort.
Wobei ich jetzt sagen würde, beispielsweise Softwarecode wäre in dem Sinne ja nochmal anders zu betrachten, wenn es sich beispielsweise um, ich nenne es mal Auftragsarbeit handelt, ne? Wo ich den Punkt durchaus valide nachvollziehen kann, ist der Teil, wenn du jetzt sagen würdest, es geht um dein Bitcoin-Wissen, was du Leuten näher bringst. Ne? Also so ein bisschen das Thema hatte ich auch im Gespräch mit Kemal, als wir über freies Wissen geredet haben. Das geht dann ja so ein bisschen darauf ein, ne? Oder wie kann ich das jetzt fassen? Was siehst du da genau drunter?
Das Beispiel, was du hier angebracht hast, ist interessant, weil du hast gesagt, klar, du schreibst freie Software, ne? Aber manchmal wirst du bezahlt, wenn es die Auftragsarbeit ist. Und das ist interessant. Nochmal fundamental, warum ist Software frei? Und warum gibt es kein Eigentumsrecht auf Software? Naja, weil es ja auch nur wieder Informationen sind. Ne? 1 + 1 = 2. Das ist quasi das, was ein Softwareprogramm macht. Ne? Und jetzt Dennis kann auf seinem Computer das Softwareprogramm laufen lassen und er kann mir eine Kopie von diesen Nullen und Einsen von dem Softwareprogramm an sich geben, ohne dass er selber das Programm aufgeben muss. Ne? Er kann es nach wie vor weiter auf seinem Computer laufen lassen und ich halt auch. Ne? Und wenn es ich weiter zu Leuten gebe, ist das auch kein Problem. Jeder kann die Software kopieren, ohne sie von jemand anderem zu nehmen. Ja? Und das ist die Idee von freier Software. Und das heißt halt oft auch Gratis-Software. Ja? Aber warum? Und warum ist es, dass Auftragsarbeit, um Software zu schreiben, dann doch den Preis hat und auf einmal nicht mehr gratis ist?
Ja, also grundsätzlich das mit freier Software, wenn sie dann da draußen ist etc., den Punkt sehe ich, aber mir ging es darum, wie sie halt entsteht, ne? Und das ist ja dann quasi der Need, den jemand hat, der nicht dadurch durch etwas, was schon da draußen ist, gestillt werden kann. Und deshalb sucht er sich jemanden wie dich oder mich, der diesen Need erfüllen kann. Und da können wir an der Stelle ja berechtigterweise auch Geld für verlangen, ne? Weil ansonsten könnte ich ja auch einfach vorm Fernseher sitzen und Netflix gucken.
Ja, ganz genau. Und ich glaube, ein interessanter Blickpunkt hier sind die Opportunitätskosten. Ja, vor allem von quasi dem Auftraggeber. Na, er sitzt jetzt hier vor all seinen Möglichkeiten. Was kann er machen, um sein Problem zu lösen? Na, er kann zum Beispiel selber die Software schreiben. Na, oder er kann suchen, ob jemand bereits die Software geschrieben hat und es frei veröffentlicht hat. Na, oder wenn eben oder die dritte Möglichkeit wäre, er bezahlt jemanden oder er überzeugt jemanden, die Software für ihn zu schreiben. Und vielleicht überzeugt er den mit Küssen und einer Flasche Wein. Oder er überzeugt den mit eben Bitcoin. Das sind eben hier die Möglichkeiten, die Person hat. Und jetzt ist die Frage, was ist die beste Alternative von diesen? Mit all den Trade-offs, womit wird der Unternehmer jetzt hier am glücklichsten? Und wenn er zum Beispiel viel Geld hat und dann sieht, okay, der Junge, wo es mir schreiben will nur 100.000 Satz haben, Peanuts, ne? dann wird wahrscheinlich dieser Trade-off, dass er 100.000 Satz aufgeben muss, um das Produkt zu haben, ist wahrscheinlich geringer, als wenn er sagt, boah, ich muss selber jetzt erstmal anfangen, learn to code, ne, und programmieren lernen und dann wahrscheinlich Wochen dran brauchen, dass dann die Woche des Zeitinvestments für ihn selber ist die andere Opportunitätskost. Ja, und jetzt ist die Frage, welche von diesen Opportunitätskosten ist höher?
Okay, und wenn ich das richtig verstanden habe, dann überlegst du gerade, was du da quasi auf dem Markt anbieten kannst, um anderen Leuten schneller Zugang zu dem zu bieten, was sie haben wollen? Oder worum geht's dir da?
Ja, genau. Das war quasi die Frage, wo ich mir gestellt habe. Weil zum einen, klar, es ist wichtig, dass man so viel öffentliche Informationen wie möglich verbreitet. Und das machen wir hier alle mit den zahlreichen Podcasts, die wir machen und all den Tweetstorms und so weiter. Ja. aber man kann noch mehr machen und vor allem, man kann noch mehr machen, wo man die Wertschätzung dafür bekommt. Wo man wirklich einen Beweis hat, dass die andere Person hier einen riesigen Vorteil daraus gezogen hat. Und das ist das, was mir ein bisschen fehlt, wenn man einfach nur das Wissen teilt. Weil da weiß man nicht ganz genau, ist das, was ich eigentlich mache, macht das überhaupt Sinn? Haben da Leute wirklich einen großen Wert dran? Klar, man kann vielleicht sich die Klicks anschauen oder wie lange haben sich Leute das Video angeschaut und so weiter. Aber das sind alles sehr vage Informationen. Und natürlich möchte ich meine Zeit so effizient wie möglich einsetzen und da, wo ich den Leuten auch am meisten Wert schaffen kann. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich diesen Wert auch wirklich beweisen? Und das kommt ja auch noch immer dazu.
Geht das in so eine Richtung Value-for-Value-Modell, wie es beispielsweise jetzt als Beispiel kommt mir da dieses Podcasting 2.0-Thema in den Sinn, wo Leute dann beispielsweise auch dafür bezahlen, quasi monetären Wert dem gegenüberstellen, was sie als informationellen Wert bekommen. Geht das in so eine Richtung?
Ja, das ist schon mal ein guter Aspekt, ne? Allerdings ist das, also das ist quasi hier eine Spende für das Freigeben von Informationen. Die Informationen sind bereits draußen. Du könntest sie auch einfach bekommen, ohne zu zahlen. Aber du siehst das als Spende, weil du einfach aus verschiedenen Gründen das unterstützen willst. Aber das ist immer, also das ist hier ein Tausch von nicht raren Informationen für Geld quasi. Also es ist in dem Sinne quasi ein Geschenk und nicht wirklich ein Tauschhandel. Es gibt aber noch ein paar andere interessante Modelle, die in die ähnliche Richtung gehen. Und hier ist zum Beispiel die Idee von John Carvalho, der hat The Biz Podcast letztens veröffentlicht.
Ja, habe ich gesehen.
Und das hat ein interessantes Modell, wo er sagt, es gibt ja eine Podcast-Folge und die werde ich gratis veröffentlichen, für jeden frei, der darf sie gratis runterladen und anschauen und teilen und es sind freie Informationen. Aber ich werde sie erst veröffentlichen, wenn wir ein Crowdfunding-Goal von 1 Million Sat erreicht haben. Ja. Und es ist sogar so, dass er hier jetzt pro Satoshi, der gespendet wird, bereits die Anzahl an Sekunden freischaltet. Das heißt, wenn du die ersten 10.000 Satoshis spendest, bekommst du die ersten 60 Sekunden vom Podcast zum Beispiel. Ja. Aber jeder bekommt diese. Ne, sobald die 1.000 Satoshis eingezahlt sind, werden für jeden frei diese ersten 60 Sekunden geschalten. Und sobald dann irgendjemand als nächstes die Satoshis reinwirft, kommen die nächsten paar Sekunden der Folge raus. Für jeden. Und das ist ein sehr interessantes Modell, wo ich glaube ich sehr, sehr in Harmonie ist, wie Informationen eigentlich frei sind.
Ja, das finde ich auch sehr interessant. Mir ist das zum ersten Mal im Softwarebereich vor 2 Jahren oder sowas über den Weg gelaufen, wo auch jemand, der Open Source Software entwickelt hat, diesen Begriff Sponsorware geprägt hat, ne? Und das beschreibt im Grunde genommen genau das, was du gesagt hast. Sobald ein gewisser Teil erreicht ist, wo den Leute quasi für die initiale Entwicklung bezahlt haben, dann schaltet er das frei und macht es der Allgemeinheit zugänglich. Und das finde ich eigentlich ein ganz gutes Modell, weil so zahlen dann erstmal diejenigen dafür, die initial das Ganze halt auch brauchen und haben wollen. Und danach steht es halt der Allgemeinheit zur Verfügung, ja.
Ja, ganz genau. Das ist wirklich sehr interessant. Und ich glaube, es gibt noch ein weiteres Modell, wo wichtig ist, Und es ist auch wieder unterschiedlich. Es ist kein Konsum des Inhalts, weil, wie gesagt, der ist nicht rar, sondern eher das Erstellen des Inhalts. Das würde ich wieder sagen, ist ein rares Gut. Weil hier gibt es auch wieder quasi Opportunitätskosten. Ne? Entweder dieser Inhalt wird erstellt von Dennis oder er wird erstellt von Fab. Ne? Aber das heißt, einer von denen kann ausgeschlossen sein, um am Erstellen des Inhalts dabei zu sein. Und das wird interessant, vor allem wenn das Erstellen des Inhaltes von Wert ist. Ja, wenn es zum Beispiel den Leuten hilft, ein Thema besser zu verstehen. Ja, oder speziell eben das. Und hier sehe ich vor allem diese sokratischen Seminare als sehr interessanten Punkt. Weil in einem sokratischen Seminar, das ist quasi ein Gespräch zwischen Gleichgestellten, um eine Frage zu beantworten und um das kritische Denken zu verbessern. Und diese Art an Gespräch kann nicht geteilt werden. Wenn du eine Aufzeichnung von einem sokratischen Seminar anschaust, ist das was komplett anderes, wie wenn du wirklich dabei warst. Vielleicht ein bisschen ähnlich oder auf einer anderen Anspielweise ist ein Konzert. Klar, du kannst ein Konzert dir anhören, die Aufzeichnung davon, aber das ist komplett anders, wie wenn du in der ersten Reihe stehst und komplett abgehst.
Jetzt verstehe ich auch, worauf du hinaus willst. Du wirst so eine Art Bitcoin-Therapeut.
Ja, genau. Bitcoin-Therapeut oder Callgirl. Beides passt.
Ja, herrlich.
Ja, sehr gut.
Okay, cool. Ja, dann bin ich mal gespannt, was sich da noch für den Rest des Jahres tut. Ich verfolge das weiterhin sehr, sehr aufmerksam. Gibt es denn schon irgendeine URL oder so, die du dazu schillen möchtest? Wo können Leute dann deine Dienstleistungen in Anspruch nehmen?
Ja, so, also meine Callgirl-Dienstleistungen gibt es auf towardsliberty.com. Und die speziellen Fetische, die ich anbieten kann, sind hier zum einen allgemeines Bitcoin-Wissen, ja, also wo wir generell über Bitcoin quatschen und all die möglichen Nuancen, die es hier gibt. Das andere ist Unternehmertum, die Praxeologie, die österreichische Schule der Ökonomie. Das ist unglaublich wichtig, meiner Meinung nach. Und ich bin ein Ökonom und befasse mich mit dem Thema seit Jahren. Und das ist super, super interessant. Und es hilft mir wirklich in alltäglichen Handlungen. Ein weiterer Aspekt sind Freiheitsstrategien. Also hier angewandte Strategien, wie wir ein besseres Sovereign Individual werden und uns besser verteidigen können. Also so Sachen wie Second Realm oder Vonu oder Nomadism, also dass man viel reist und so weiter. All das wird dort besprochen. Und dann letztendlich Operational Security. Also wie können wir unsere Sicherheit im Cyberspace besser verbessern? Mit so Sachen wie zum Beispiel freie Operationssysteme wie Linux oder sogar Kubes. PGP-Verschlüsselung, Privatsphäre an sich, Tor und so weiter. Und ich glaube, diese vier Sachen zusammen ist ein guter Kurs an sich.
Okay, das sind auch Themen, die uns und unsere Hörer ja sehr interessieren. Da bin ich mal gespannt, wann es da die ersten Enrollments in deinen Seminaren gibt.
Ja, ich bin auch sehr gespannt und wir werden es sehen.
Prima. Okay, Max, dann vielen lieben Dank für deine Zeit. War nicht nur spannend, sondern auch unterhaltsam und ich hoffe, wir können dich dann demnächst gerne nochmal wieder einladen.
Danke auch von mir, Max. War sehr, sehr cool.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Das war super, mit euch zu quatschen. Macht wie immer super Spaß und ich freue mich jedes Mal, wenn ich eine neue 21-Folge höre. Also macht weiter. Ihr seid auf jeden Fall auf einem coolen Weg. Und ja, schaut, dass das Ganze auch dafür bezahlt werdet und gewertschätzt werdet. Ich glaube, da gibt es ein paar coole Sachen, mit denen wir experimentieren können.
Ja, cool. Dankeschön.
Super. Okay, dann nochmal vielen lieben Dank an euch beide und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Servus.